Dog Sounds, Neues aus dem Dogpound.
Herzlich willkommen zu Dog Sound, der zweiten Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder uns zuhört und gewillt seid, ein bisschen uns zu lauschen, wenn wir über die Cleveland Browns sprechen. Wir sind heute wieder in voller Kapelle am Start. Das bedeutet, dass wir insgesamt zu viert sind. Einmal dabei ist Arne. Hallo.
Ja, hallo allerseits.
Und genauso in der Runde ist Mike. Guten Abend.
Hallo.
Guten Morgen, je nachdem, wann man uns zuhört. Und Stefan ist auch wieder dabei. Hallo.
Hallo zusammen.
Tja, die Cleveland Browns, sie hatten ihr zweites Preseason-Spiel am vergangenen Wochenende. Sie haben die Buffalo Bills empfangen, am Ende 17-19 verloren. Das mag im ersten Moment ein wenig negativ klingen, aber man sagt ja immer so schön, in der Preseason kommt es auf das Ergebnis gar nicht so unbedingt an. Und ich glaube, ganz besonders dieses Spiel hat es gezeigt, denn wir sind uns wahrscheinlich alle vier darüber einig, dass es eine positive Nachricht aus diesem Spiel gab, nämlich dass die First Teams unheimlich gut funktioniert haben, sowohl was die Offense als auch die Defense betrifft. Arne, siehst du das ähnlich?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Trotzdem muss ich jetzt noch mal kurz betrauern, dass unsere mehrjährige Siegesserie in Preseason-Games jetzt gerissen ist. Das ist natürlich ein enormer Rückschlag für die weitere Entwicklung dieser Franchise. Nein, Spaß beiseite. Also Run-Game war ja so das Fragezeichen nach dem ersten Preseason-Spiel, weil gerade ja, ich glaube, Stefan hatte gesagt, die Maschine Chubb noch nicht so richtig funktioniert hatte. Das Thema hatten wir letzte Woche. Und ja, da haben sie ja von Anfang an einfach voll drauf gesetzt. Diesmal, das hat man ja gesehen, das wollten sie jetzt zeigen. O-Line war stark verbessert. Sie haben Hyde jetzt auch mal eingesetzt. Das war super. Und die First-Team-Defense, ich meine, ja, ich glaube, vier Serien standen sie auf dem Feld. Das war viermal three and out. Ich glaube, mehr geht nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man so als ersten Eindruck lassen. Gerade Carlos Hyde ist, glaube ich, eine Sache, die sehr, sehr aufgefallen ist. Das Laufspiel war diesmal ja sowieso sehr im Fokus gesetzt, dessen, was man so ausprobieren möchte. Das war, glaube ich, sehr, sehr auffällig. Da haben wir auch indirekt eine Frage sogar zu bekommen. Nämlich die Frage war von Michael, der fragte: Preseason bisher einmal Passing Game Top, einmal Run Game Top, läuft beides zum Season Start zusammen? Stefan, wie sieht da deine Vorausschau aus? Meinst du, dass man das noch hinbekommt?
Naja, jetzt könnte man sagen, wenn beides gleichzeitig klappen würde, dann wären ja nicht die Browns, oder? Aber natürlich hoffen wir alle, dass beides klappt. Und ja, ich war zumindest die Sachen, die im ersten Preseason-Game nicht geklappt haben, jetzt mit dem O-Line-Run-Blocking, mit dem Running-Game selber besser geklappt haben. Und eigentlich, da wir jetzt nach zwei Spielen immer noch keine weggegebenen Bälle, keine Turnovers von Seiten unserer Quarterbacks haben, ist im Prinzip, steht dem ersten Spiel gegen. Also ich fand am bezeichnendsten und am hoffnungsvollsten eigentlich, dass die O-Line sich so stark verbessert hat. Erstens, dass Corbett viel besseres Spiel gemacht hat als noch im ersten. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dass wir quasi über zwei Leute kaum geredet haben, was ja auch nicht so schlecht ist. Über Bitonio auf Left Tackle, weil im Prinzip viele jetzt schon sagen, ja, funktioniert halt. Also macht er zwei Spiele und man kann schon sagen, oh, als hätte er schon viel länger gespielt. Sehr beeindruckend. Und ich finde ja, ich bin ja mit jedem Spiel, wovon ihm weniger die Rede ist, ein größerer Fan von Chris Hubbard, der einfach für mich ja irgendwie seinen Job da zu machen scheint, ohne dass ihn einer groß belästigt von den Medienvertretern, ohne dass er irgendwie im Fokus steht, aber irgendwie dass er stur und verlässlich seine Leistung bringt. Also so eine O-Line-Kombination, was da zusammen wächst, fand ich schon richtig gut.
Ja, Mike, die nächste Frage an dich dann gleich. Die Offense haben wir jetzt ja so ein bisschen angesprochen. Wie hat dir denn ganz besonders die Defense gefallen? Denn die war ja auch, muss man sagen, zumindest im First Team herausragend gut. Das hatte ich zu Anfang ja schon erwähnt. Ist dir da jemand Spezielles aufgefallen oder war das für dich einfach eine insgesamt auch sehr, sehr gute Leistung, ohne dass jemand da besonders hervorgestochen ist? Wie war dein Eindruck?
Also zunächst einmal kann ich Arne zustimmen. Die Defense hat in ihren vier Serien, wo die First Team Defense war, die Bills gnadenlos runtergeschickt. Gut gegen AJ McCarron, könnte man jetzt sagen, den uns Sashi Brown zum Glück vom Hals gehalten hat. Allerdings, um auf deine Frage zurückzukommen, wäre es mir aufgefallen, mein persönlicher Liebling in der Defense, Breann Bordy-Calhoun, den ich tatsächlich, seitdem wir ihn als undrafted Free Agent von den Jaguars damals geholt haben, der mir letzte Saison schon sehr positiv aufgefallen ist, der eine stete Entwicklung nimmt und in dieser Defense, der ist ja so ein Hybrid aus Safety und Nickelback, einfach einen tollen Job macht. Also der hatte auch gegen die Bills wieder ein paar Plays dabei, nicht nur den einen Sack, sondern auch insgesamt, wie er verteidigt, der macht einen tollen Job. Ich hatte ehrlich gesagt vor der Saison sogar gehofft, dass er jetzt um den Posten auf den Außen als Cornerback mit dem Rennen ist. Das scheint er nicht zu sein, ganz einfach, weil Greg Williams ihn als Allzweckwaffe behalten will. Das finde ich super. Und wenn er so spielt wie gegen die Bills, dann ist er unglaublich viel wert für diese Defense. Der ist wirklich herausgestochen. Und den zweiten, da könnt ihr gerne noch was dazu sagen, ist natürlich Jannard Avery, der Rookie aus Memphis, auf Linebacker, der einen total guten Eindruck als Pass-Rusher macht und da richtig Druck ausübt. Das hat unserem Linebacking-Core ein bisschen gefehlt und ist eine super Ergänzung.
Ja, also da bin ich bei dir. Also Bordy Calhoun war auch jemand, der mir absolut aufgefallen ist. Gut in der Passverteidigung, also man hatte den Eindruck, dass er das Spiel unheimlich gut liest, dass er genau weiß, wenn ein Passspielzug bevorstand, wo er hin muss, wo er unterstützend wirken kann. Und ich fand halt auch, dass er, wenn es darum ging zu blitzen, was die Browns ja auch ein paar Mal gemacht haben, dass er da auch eine unheimlich gute Figur gemacht hat und auch erheblich dazu beigetragen hat, dass Pressure auf den Quarterback entstanden ist. Also ich habe mir auf den Notizen, die ich mir gemacht habe, sogar hinter seinem Namen ein Herzchen gemacht an dem Abend. Das habe ich noch nie bei einem Browns-Spieler machen müssen. Hoffen wir, dass das auch nachher in der Saison noch häufiger passiert. Die Run-Defense fand ich insgesamt eigentlich auch sehr gelungen. Das war ja gerade in der ersten Woche so eine Sache, dass gerade im allerersten Spielzug man den Eindruck hatte, oh, die sind alle noch gar nicht so wirklich auf dem Feld und Barkley läuft da einmal so quer übers Feld durch und macht mit denen, was er will. Ich fand halt allgemein, die Konzentration war unheimlich hoch, was, glaube ich, gerade bei einem Preseason-Spiel nicht so ganz alltäglich ist. Ja, sonst das nächste, wo man vielleicht diesmal gar nicht so viel drüber sagen kann, glaube ich, ist Tyrod Taylor, eben weil man sehr aufs Laufspiel einfach gesetzt hat, da viel ausprobieren wollte mit Carlos Hyde. Ich glaube, er hat insgesamt 4 Pässe angebracht von 7. Wer aber natürlich wieder sehr, sehr viel Spielzeit bekommen hat, war Baker Mayfield. Da ist die Frage, Stefan, vielleicht an dich, wie hat er euch diesmal gefallen? Weil in der ersten Woche waren wir alle doch sehr, sehr begeistert von seiner ersten Leistung, die er aufs Feld gebracht hat.
Ich fand's jetzt ehrlich gesagt gar nicht schlimm, dass er dieses Feuerwerk der ersten Woche, wo alle ja im Prinzip, die dann auf Cleveland geguckt haben, gesagt haben, wow, und gerne auch wieder den Hype ein bisschen befeuert haben, ob er nicht zum Saisonstart First Quarterback sein müsste, befeuert haben. Ich fand seine Performance jetzt sogar echt gut. Die war solide. Die war natürlich nicht so gut wie in der ersten Woche, aber klar unter dem Aspekt, wir setzen aufs Run-Game, auch nicht so dominant angelegt. Aber trotzdem, er hat weiter kein Turnover geworfen. Er hat weiter gute Szenen, gute Beweglichkeit, gutes Pocket-Movement gezeigt. und jetzt nicht keinen Rückschritt gehabt, wo man sagen muss, oh Gott, also Preseason Game 1 war ein positiver Ausrutscher und er muss doch noch so viel lernen, sondern er hat sich in einem Level bewegt, wo man sagt, ja, ist völlig okay, das ist jetzt kein Hype nach oben, der weiter befeuert ist, weil er 4 Touchdowns geschmissen hat und alle gesagt haben, dem kann jetzt keiner vorbei. Und auf der anderen Seite nicht gesagt haben, so nach dem Motto, oh Gott, wenn der Taylor uns verletzt ausfällt, naja, bei all dem Hype, den wir hatten, wird es jetzt doch noch ein weiter Weg für ihn. Insofern war ich gar nicht traurig darüber, dass der ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist gegen die Bills.
Ja, das ist, glaube ich, eine Meinung, die die anderen beiden auch teilen. Oder wie sieht es bei euch aus, Arne, Mike, wer möchte?
Ja, also ich bin nicht ganz der Meinung, was Tyrod Taylor angeht. Also ich habe mir die Plays, die er gemacht hat, auch noch ein zweites und drittes Mal angeschaut. Und da ist mir eben genau das aufgefallen, was ich letzte Woche schon mal angesprochen hatte. Tyrod hat auch da schon wieder ein paar Chancen verpasst, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist halt dieses Play, was ich von ihm, also er ist da souverän, er wirft auch keine Fehlpässe, die zu Turnovern führen. Aber er hatte da auch schon in diesem Preseason-Spiel wieder zweimal die Gelegenheit, mal tief zu gehen, weil der Receiver schon so einen halben Schritt vor war. Ich glaube, dass er geht da total auf Sicherheit, das reicht auch aus. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt noch entwickelt, muss ich ehrlich sagen. Und wo ich auch nicht ganz zustimme, ist, dass Baker kein so gutes Spiel hatte wie letzte Woche. Ich fand, er hat sich tatsächlich sogar noch ein Stück weiterentwickelt. Ganz einfach, wie er mit Druck umgegangen ist, denn es war schon noch wieder einiges an Druck da. Das Pocket Movement hattest du schon angesprochen, aber es lag diese Woche, ich weiß nicht, ob das Haleys Interesse war, auch ganz einfach am Playcalling, dass keiner der beiden Quarterbacks viel gemacht hat, weil sie einfach unglaublich viel aufs One-Game gesetzt haben. Das ist, glaube ich, eine natürliche Sache. Aber wenn ich mir die beiden anschaue, dann ist das schon ein enges Rennen. Also ich sehe nicht viele Szenen, wo ich sage, da finde ich Tyrod deutlich besser. Ich habe eher ein paar Szenen gesehen, wo ich sage, da gefällt mir Baker besser schon jetzt. Das finde ich interessant und wird für mich auch ein Punkt im dritten Preseason-Spiel sein, wo ich auch wieder darauf achten werde, um zu schauen, geht Tyrod dann doch auch mal auch ein Risikopass, um einfach mal auch eine lange Completion zu werfen, oder wären es dann doch wieder die einfachen Würfe, die er sich nimmt. Das finde ich einen spannenden Punkt.
Wobei er im ersten Spiel auch ein paar längere genommen hat. Also von daher, ich denke auch, die beiden machen das beide gut bisher. Wie gesagt, 2 Spiele, keine Turnover. Ich glaube auch, nicht nur die Quarterbacks ja, auch die, sonst wurde ja nichts groß weggefummelt oder so. Also das wäre ja ein Segen im Vergleich gerade zur letzten Saison. Also da sollen sie einfach erstmal so weitermachen, ruhig bleiben und gut ist.
Also gerade was Tyrod betrifft, wird es ja nur wahrscheinlich zum ersten Mal richtig interessant im dritten Preseason-Spiel, weil da werden wir ihn ja wahrscheinlich auch mal ein bisschen länger sehen. Wahrscheinlich auch mit ein bisschen mehr Variation, was Running Backs angeht, wer da im Backfield steht, wahrscheinlich auch von den Spielzügen, dass wir da schon ein bisschen mehr sehen. Das ist eine Sache, muss ich sagen, da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, da kriegt man zum ersten Mal auch wirklich einen Eindruck, wie die ganze Offense zusammen funktionieren wird und was uns da erwarten könnte. Gibt es sonst noch etwas zum Preseason-Spiel, was ihr loswerden möchtet?
Ja, also die Negativpunkte haben wir noch gar nicht groß erwähnt, waren schon eigentlich ja wieder ja 2 frappierende. Es gab wieder viel zu viele Penalties. Das hatten sie sich ja schon nach dem ersten Spiel irgendwie groß auf die Fahne geschrieben, das passiert uns nicht nochmal. Doch, es ist wieder passiert. Wobei es auch ein bisschen absurd war. Also 3 Offensive Pass Interferences. Ich kann mich jetzt an kein Spiel, was ich gesehen habe, erinnern, wo es das mal gegen eine Mannschaft gab. Also weiß ich auch nicht. Und die Special Teams fand ich jetzt auch nicht so super. Also irgendwie, ja, da bin ich eh gespannt, hatte irgendwie auf den Jeff Janis ziemlich Hoffnung, dass der da als Gunner ordentlich was reißt. Aber da gab es auch eins, was völlig in die Hose gegangen ist, glaube ich, mit einem relativ langen Return. Und also da müssen sie auch ordentlich weiterarbeiten. Und schauen wir mal. Der neue Coach da irgendwie hatten da ja schon auch so die, ich weiß gar nicht, ob es jetzt der Adrian Franke selber war, die auch bei den Cardinals immer gucken, dem ja auch schon eher keine Träne hinterher geweint. Der habe ich gedacht, schauen wir uns mal an. Aber bisher erfüllt er eher da so die negativen Befürchtungen, wobei, wie gesagt, nach zwei Preseason-Games ist es jetzt ja auch noch nicht in Stein gemeißelt alles.
Nee, auf jeden Fall. Also da wird man, glaube ich, weiter dran arbeiten. Mir ist bei den Special Teams, aber da war ich dann vielleicht auch ein bisschen geblendet, weil es gab im ersten Quarter, da kann ich mich dran erinnern, einen unheimlich guten Punt von Colquitt. Da hatten sie, glaube ich, an der 1- oder 2-Yard-Linie dann stehen. Von daher ist mir gerade auch mit dem ersten Anzug, weil nachher ja auch dort ein bisschen mehr durchgewechselt worden ist, das doch eigentlich ganz positiv in Erinnerung geblieben, was die Special Teams da gezeigt haben. Aber vielleicht muss ich da auch eingestehen, dass ich da nachher ein bisschen weniger drauf geachtet habe. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Zu den Penalties. Das ist durchaus ein Punkt, den man, glaube ich, nochmal ansprechen muss. Also ich muss sagen, ich persönlich fand das gar nicht so extrem, gerade durch diese drei Pass-Interference durch die Offense. Weil, also bei zwei muss ich sagen, die waren dabei. Da habe ich gedacht, das ist nie und immer ein Foul. Also da muss man keine Flagge für werfen. Wie sehen die anderen beiden das, Stefan, was die Strafen angeht? Bist du da jetzt auch entspannt oder hast du dir nach dem Spiel auch gedacht, oh mein Gott, das kann schwierig werden und damit kann man sich Spiele kaputt machen in der Saison nachher?
Den Gedanken hatte ich nach beiden Spielen, genauso aber wie den Gedanken, die Schiris sehr kleinlich irgendwie zu Werke gehen. Also wenn ich mit meiner Timeline auch gucke, den Punkt haben auch andere irgendwie angebracht und ich fand es schon, dass alles sehr früh, sehr schnell irgendwie geschmissen wurde an gelben Flaggen. Nichtsdestotrotz sind wir da natürlich wieder an einem Punkt, wo man sagen muss, da können die Browns sich wieder in alter guter Tradition selber wieder ein Bein stellen, wenn sie das nicht möglichst schnell abstellen. Wird sie da an Yards abgeben, auch ich habe keine Zahl vom zweiten Game mehr im Kopf, aber vom ersten wird ja, glaube ich, irgendwie 80, 90 Yards waren insgesamt. Also ich meine, mit so doofen Strafen sich da so sehr ins eigene Fleisch zu schneiden, kannst du im Preseason-Game dir vielleicht noch erlauben und sagen, ja, okay, wir arbeiten dran, wir geloben Besserung, aber ein Spiel in der Regular Season am Ende dadurch mit zu verlieren, ist ja, glaube ich, an Dämlichkeit und an Unkontrolliertheit bei aller Aggressivität, bei allem Willen, das Ding umzudrehen, gehört dann einfach auch zur Spur Cleverness, da sich gewisse Strafen einfach, also gerade Taunting oder so, nicht einzuhandeln. Also mal die normalen Strafen, die Allerweltsstrafen, okay, geschenkt, aber also die, wo wirklich, sagen wir mal, Dämlichkeit oder wie soll man das nennen, Überheblichkeit oder Ego-Posing irgendwie so mit dranhängen von der Beschreibung der Strafe, da würde ich mal sagen, Leute, vielen Dank, bitte nicht mehr.
Deswegen sagt man ja häufig auch, dass die Strafen eigentlich ein Thema des Headcoaches sind. Gerade wenn es um Teamdisziplin geht, da sind wir natürlich wieder bei Hugh Jackson. Was mir allerdings, wo du sagst, sind diese Taunting-Strafen, ich glaube, die kriegt man schon irgendwie abgestellt. Da sagt man, also das erwarte ich dann schon, dass Hugh das nochmal deutlich anspricht vom ersten wichtigen Spiel. Was allerdings besser war als im ersten Spiel, ist zumindest, dass man diese Holding-Penalties der Offensive Line abgestellt hat, weil das, wenn das die Startelf wirklich so macht, dann ist das natürlich tödlich. Und das hatten wir letztes Jahr mit Sean Coleman, weiß ich noch. Der hatte gefühlt jedes dritte Play in Holding da. Und das muss man natürlich abstellen. Genauso allerdings auch, dass die Wide Receiver ein bisschen disziplinierter sind, was das Blocken angeht. Weil das war auch letztes Jahr schon, erinnere ich mich, häufig ein Problem, dass die da einen falschen Block gesetzt haben. Das zieht sich jetzt so ein bisschen wieder durch. Also das sind so die beiden Themen, diese Offensive Holding Themen, die wir schon verbessert haben. Und dazu noch die Wide Receiver, die das einfach ein bisschen abstellen müssen, einfach richtig blocken müssen. Also klar, die eine Strafe von Jarvis Landry, erinnere ich mich noch, das fand ich auch übertrieben. Aber das gehört einfach auch zum Feingefühl. Muss ich da noch zum Block oder lasse ich das jetzt einfach mal sein?
Gut. Das Preseason-Game haben wir damit, glaube ich, soweit durch. Dann kommen wir zur einer Personalie, beziehungsweise glaube ich auch zwei Personalien, die können wir glaube ich auch ganz gut zusammen besprechen. Denn es gab zwei Spieler, die im Fokus standen eigentlich in den letzten Tagen, ohne dass sie aber auf dem Platz gestanden haben in dem Preseason-Game. Das war einmal Des Bryant und Josh Gordon, der in den letzten Tagen wieder zurückgekehrt ist, wieder auf dem Feld stehen wird für die Browns. Und Des Bryant, zu Anfang erwähnt, der auch in der vergangenen Woche bei den Browns vor Ort war. Es gab aber am Ende, auch wenn das, glaube ich, doch einige schon erwartet haben, keinen Deal. Wie seht ihr das? Ist das ein Nachteil? Ist das schlecht für die Browns, dass Des Bryant jetzt nicht gekommen ist? Gerade mit dem Hintergrund, dass Josh Gordon nun doch wieder zurückgekehrt ist und die Saison auch spielen wird. Meine persönliche Meinung ist, sofern Gordon fit ist und spielt, kann man auf Bryant, das hatten wir auch letzte Saison sage ich schon, letzte Woche ein bisschen besprochen, verzichten wahrscheinlich, da es auch viele Risiken gibt, die eine Verpflichtung von ihm so mit sich bringen. Hat sich das in der Woche bei euch geändert, Arne?
Ja, irgendwie hätte schon so ein bisschen Glamour gebracht, aber ich glaube, man kann auch durchaus auf ihn verzichten. Sie sagen jetzt so ein bisschen, ja, völlig unabhängig von der Josh Gordon-Situation, das Ganze. Ich glaube schon, dass sie das durchaus mit in die Waagschale geworfen haben, weil wann ist er wieder aufgetaucht? Samstag kam die Meldung oder wie auch immer, dass Bryant war von Donnerstag auf Freitag da. Und er war dann ja auch schon direkt in Cleveland, Josh Gordon. Also ich glaube, das wussten sie schon irgendwie über irgendwelche Kanäle, der wird jetzt morgen oder übermorgen kommen. Das wird da mit Sicherheit reingespielt haben. Aber ich glaube, selbst wenn der jetzt noch nicht gleich wieder spielen könnte, wenn ich mir das jetzt so angucke, auch wenn man die Berichte aus den Trainings so hört, so richtig irgendwo reingestopft, kriegt man den nicht. Also Jarvis Landry ist fix, Callaway ist fix. Higgins ist mittlerweile, glaube ich, auch absolut fix da auf dem Roster. Ja, dann wäre Gordon der Vierte und dann ist ja für mich so die Frage, nehmen Sie fünf oder sechs Wide Receiver aufs Roster? Mit Des Bryant noch dazu wäre es dann schon nur noch für einen von den Jüngeren irgendwie möglich, auch noch mit aufs Roster zu kommen und weiß ich nicht. Also so der Star der letzten Trainings soll ja der Damien Ratley gewesen sein. Den sie in der sechsten Runde gedraftet haben, was dann ja auch immer noch mal dafür spricht. Also das neue Front Office wird sich ja irgendwas dabei denken, jemanden zu draften und die eigenen Leute, die man selbst gedraftet hat, glaube ich, nimmt man auch noch mal eher dann mit aufs feste Roster. Aber auch der Derek Willis, ich meine, der hatte sogar beide Touchdowns, die zurückgekommen sind, mindestens auf jeden Fall den zweiten. Das ist ein Kerl wie ein Baum auch. Ich glaube, der ist 6'4". Der hat auch irgendwie ordentlich was auf den Rippen. Im Gegensatz noch zu dem Radley auch noch mal so 7, 8 Kilo mehr. Und den Jeff Janis haben wir auch noch, der ja für die Special Teams eigentlich bei den Packers super wichtig war. Die waren immer weit vorne in allen Special Teams, dank ihm. Ja, eben, wen will man opfern für Des Bryant, für eine Diva? Also wie gesagt, für Glamour und ja, nationale Berichterstattung wäre da sicherlich toll, aber wenn der jetzt nicht kommt, also das wird eh schon Horn und Stechen um die sechs Plätze geben hinten. Also die letzten ein, zwei Plätze da gibt es für mich drei, vier Kandidaten jetzt schon, die auf jeden Fall Sinn machen würden. Und von daher kann Des Bryant dann auch irgendwo anders hingehen.
Stefan, Mike, habt ihr da groß eine andere Sicht zu? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt der Fall ist.
Nee, ich würde dabei bleiben, war ich ja letzte Woche auch schon, würde ich sage, lasst lieber die Finger davon. Wenn wir jetzt auch mal wieder die Kommentare von Todd Haley zu den jungen Wide Receivern sehen, wo er immer sagt, er ist total begeistert davon und wirklich, die haben Qualität. Das nehme ich ihm auch ab und gerade Higgins, ich erinnere mich an Einschätzungen von Nathan Agura vor ein paar Wochen, wo er aufgezählt hat, Ricardo Lewis und Rashard Higgins irgendwie nur Nummer 6, 7 in der Rangliste wären. Und jetzt seitdem hat Higgins sich echt in den Vordergrund gespielt. Bin auch total begeistert davon. Und mit den vielen Jungen, ich glaube, Haley wird nicht sagen, dass er von denen überzeugt ist, wenn er wirklich, also ich meine, er hat ja nur wirklich ein paar Receiver erlebt. Und wenn er sagt oder denken würde, das sind Jungs, die zwar irgendwie jung sind und deswegen man das ganz gut verkaufen kann, aber eigentlich reicht es für die NFL, würde das nicht sagen. Und ich meine, wenn man diese Szene auch hat, wo dann Dorsey mit dem Kollegen aus dem Personal Staff zusammensitzt und sagt, zeig mir doch mal, welche Ersatzkandidaten du mir aufgeschrieben hast, wo Receiver, und der dann sagt, du hast den Des Bryant ja gar nicht, Dorsey sagt er ja ganz unten, dann sieht man ja auch, dass eine realistische Einschätzung in Berea dann auch über das Ganze vielleicht Des Bryant jetzt nicht als, wir müssen ihn unbedingt haben, Kandidaten aufgeführt hat. Und ich finde es echt gut so, weil ich meine, Gordon, eins sehe ich bei Gordon ja auf jeden Fall, wenn er denn spielen darf, irgendwelche Reglementierungen, wenn die NFL sagt, okay, grünes Licht, du darfst, fit wird der Junge ja nur sein. Also da habe ich keinen Zweifel. Also insofern in dem Moment, wo man sagt, spiel, kann er eine Sekunde später spielen. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Und dann ist er auch sofort einer, der ja Wirkung zeigen kann. Also ich bin mit dem Wide Receiver Core auch ohne Des Bryant, kann ich gut damit leben.
Bin ich voll bei dir. Also um vielleicht nochmal ein abschließendes Wort zu sagen, das mit Hard Knocks hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil es auch einfach die Meinung eines Scouts nochmal gut gezeigt hat. Und die Frage ist halt, wo würde man ihn denn aufstellen? Also ich bin der Meinung, er ist für die Position auf den Außen, ist er nicht mehr schnell genug. Und dann fragt man sich, kann man ihn vielleicht in so besonderen Packages mal spielen, nahe der Red Zone? Da hast du aber mit Njoku und unseren starken Titans ja auch genug große Leute, die du damit einsetzen kannst. Also ich sehe halt auch nicht wirklich den Punkt, wo er noch einen riesen Mehrwert bringt. Und dann ist er einfach nur ein Unruheherd. Und den haben wir jetzt höchstwahrscheinlich aufgrund der Rückkehr von Josh Gordon nicht mehr. Und da bin ich auch nicht traurig drüber.
Ja, also heute hatte ja der Basti auf Twitter gefragt, wie wir so über verschiedene Positionen denken und wie wir da im Vergleich zu anderen Teams aufgestellt sind, wer da performen wird und wer fliegt unterm Radar. Und ich hatte ihm ja schon gesagt, also Wide Receiver steht da auf meinem Zettel. Deswegen da jetzt nochmal eben ganz konkret. Also Damien Radley, auf den habe ich jetzt mal mir vorgenommen, ein besonderes Augenmerk zu richten in nächster Zeit bei den Wide Receivern. Da hoffe ich einfach, der schafft es dann am 1. September in den festen Kader und ja, bin da eigentlich auch wirklich hoffnungsfroh, weil der viele gute Plays im Training gemacht haben soll diese Woche. Der letztes Jahr von allen, der war Top 5 von allen College Wide Receivern, was Yards per Play anging. Der 23,1 ist ein brutal hoher Wert und ja, 6,3 ist 1,91, läuft aber trotzdem den 40-Yard-Dash im 4,4-Bereich. Also das wäre jetzt mein Kandidat, um auf die Frage ganz konkret zu antworten, der bisher ein bisschen unterm Radar geflogen ist und von dem ich mir vorstellen könnte, also Higgins war jetzt ja so von aus der zweiten Reihe, der sich sehr prägnant in den Vordergrund gespielt hat, aber der Damien Radley, den würde ich da nennen als unterm Radar-Kandidaten auf Wide Receiver.
Ja, wenn wir bei dem Thema schon sind, um die Frage auch zu beantworten von Basti, mögt ihr da noch Näheres zu sagen, Stefan oder Mike? Oder sind wir uns da alle einig?
Ich glaube, Mike hat was dazu gesagt. Ja,
was ich nur ergänzen würde, in unserem Receiving Core darf man natürlich nicht vergessen, ich will das nicht immer nur auf Wide Receiver beschränken, denn das spielt ja auf dem Feld am Ende keine Rolle, ob du nur Tight End oder Wide Receiver oder Running Back bist. Wir haben da auch noch Duke Johnson, der letztes Jahr der beste Receiver der Browns war und den Todd Haley auch massiv einsetzen würde, bin ich mir ganz sicher. Und der meines Wissens nach eben auch in der Diskussion, nehmen wir denn nur 5 oder 6 Wide Receiver mit, ganz entscheidend sein würde. Ich glaube nicht, dass man sich den Luxus von 6 Wide Receivern gönnt, wenn man dann Duke Johnson, der das ja auch spielen kann, wenn man ihn da aufstellen will, der das spielen kann. Deswegen, das ist ja auch ein Thema, wie viele nimmt man mit? Und Duke wird da so ein bisschen der X-Faktor sein. Und wenn Todd Haley ihn gern in das Slot aufstellen wird, dann wären es aus meiner Sicht nur 5.
Aber das hatte ich auch erst. Nur 5. Aber ich glaube halt, der Jeff Janis ein Packers-Mann. Wir haben jetzt ein Front Office von den Packers und der könnte über die Karte Special Teams, also gar nicht wegen Wide Receiver doch reinkommen, sondern als Gunner für die Special Teams. Also dass der es darüber doch irgendwie schafft. Deswegen da schwanke ich auch noch, ob es 5 dann oder 6 werden, wegen seiner extra Aufgaben.
Ja. Da sollte er zumindest halt etwas zeigen. Also bisher ist das, was Janis zeigt, halt, wenn überhaupt negativ. Das, also klar, er war lange verletzt am Anfang des Camps, aber ich weiß nicht, Arne, wie du das siehst, er fällt mir bisher gar nicht auf.
Ja, deswegen, also der hat's, ich habe es heute mal für mich gemacht, so eine 53-Mann-Roster-Projection. Ich habe ihn auch nicht drin, weil ich nur 5 drin habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie doch 6 nehmen, es eher eben ist wegen seines echt guten Special-Team-Rufs. Also das war ja auch der Tenor völlig. Da habe ich heute extra deswegen nochmal quer gelesen, auch so ein bisschen auch durch so ein paar Packers-Seiten, die eben gesagt haben, ja, er war der Hauptgrund, warum die so stark gegen den Punt waren. Also ich glaube, siebtbestes Team gegen die Punts, was ja schon mal ganz ordentlich ist, und die 6 besten, was überhaupt dann an Yards zugelassen wurde beim Punt gegen einen, und dass da jeder gesagt hat, das wird schwer, ihn da zu kompensieren. Und das ist ja schon ein Faktor.
Ja, in Erscheinung getreten ist er doch. Ich meine, wir waren es am Ende ja dann. Ich habe doch gefragt, völlig ratlos, wer denn diese 13 ist, die da meiner Meinung nach das Tackle beim Match-Winning-Touchdowns der Bills versemmelt hat. Und habe ganz aufgeregt die ganze Defensive-Seite vom Roster angeguckt und da keinen gefunden. Und habe gedacht, ich hätte schon die Halluzination, ob das wirklich eine 13 gewesen ist. Aber wenn dem die 13 war, dann hat Jettet da nicht hingekriegt, dieses Tackle. Die Frage, ob er dann einer von den 6 Wide Receiver ist, halt spannend. Wenn wir mal durchgehen und sagen, Gordon, Landry, Callaway, Higgins sind 4, die wahrscheinlich sicher mitgehen. Und wenn du sagst 5, dann ist der 5. und du überlegst Jeff Janis oder Damien Radley, okay, einer von den beiden. Aber selbst wenn beide mitgehen, bist du schon bei Keys wie CJ Board und Mary Scott, die immerhin ganz gern gewählte Targets von Baker Mayfield jetzt waren in den Spielen, ja höchstens bei Practice Squad. Also ich finde es total spannend, auch was Mike angesprochen hat, wie da Duke Johnson in welche Rechnung eingefließt von den Coaches und bei wie viel nominellen Wide Receivern wir da landen. Also ich könnte mir beides vorstellen, 5, 6, finde es total spannend und auch echt komplex.
Gut, dann haben wir die Right Receiver, glaube ich, soweit durch. Dann können wir nämlich weitermachen mit der Frage von Basti86, die war nämlich noch ein bisschen weitläufiger. Er hat geschrieben, fände es ganz interessant, wenn ihr über die jeweiligen Positionen, da schrieb er halt Linebacker, Wide Receiver und so weiter, diskutiert. Wie sind wir dort im Vergleich zu den anderen Teams aufgestellt? Wer wird eurer Meinung nach performen? Wer fliegt unterm Radar? Das haben wir bei den Wide Receivern jetzt ja schon so ein bisschen gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt auf die Linebacker ein heute. Wer auch immer beginnen möchte. Ich glaube, man kann insgesamt sagen, dass wir auch dort eigentlich relativ breit aufgestellt sind. Wir haben in der letzten Woche auch schon mal drüber gesprochen, dass es auch ein bisschen tiefergehender dieses Jahr sein wird im Kader, als es letztes Jahr war. Arne, vielleicht auch wieder zu Beginn, denn du hattest dir ja heute deine 53-Mann-Übersicht gemacht. Gib uns mal so einen kleinen Einblick in die Welt der Linebacker bei den Browns.
Ja, also auf die Linebacker hatte ich vorhin angespielt, als ich gesagt habe, dass ja Mike eigentlich schon was dazu gesagt hat mit dem Jedard Avery, der ja auch in der 5. Runde gedraftet wurde und allgemein ja jetzt schon ganz schnell so als absoluter Stilkandidat gilt. Und die Leute, die täglich auf dem Trainingsplatz stehen, sagen, die Browns lieben ihn. Und ich glaube, der ist... ja, den kann man vielleicht jetzt, so wie er aufgetreten ist in der Preseason, auch schon gar nicht mehr so ganz als unterm Radar-Typen verkaufen. Aber vielleicht eben hier bei uns in Deutschland noch. Und und dann der Michael Kendricks, den hatten wir letzte Woche ja auch schon mal drin. Da habe ich auch schon gesagt, dass ich glaube, dass das eine der absolut wichtigsten Verstärkungen ist. Dass das eben jetzt, wie gesagt, wenn man die beiden sieht, gegen eben so den Körperbau von Schobert oder Kirksey, das sind schon andere Kaliber, gerade was Pass Rush, hat Mike vorhin gesagt, Pass Rush aus dem Linebacker-Core wird sich stark verbessern, muss sich auch verbessern. Und auch Burgess und selbst den Curry habe ich da nicht ganz abgeschrieben. Curry könnte für mich, der ist wirklich unterm Radar, da sogar noch so eine absolute Überraschung am Ende geben, ob der es nicht doch auf einmal aufs Roster irgendwie mitschafft. Ich weiß nicht, wie jetzt irgendwer anders das sieht.
Also Curry habe ich persönlich, muss ich sagen, deswegen nicht drin, weil er natürlich die schwere Transition hat. Der war ja letztes Jahr noch Safety, beziehungsweise Defensive Back allgemein. Wird jetzt eher so ein bisschen auch in diese hybride Rolle, die wir tatsächlich schon bei einigen haben. Also Linebacker sagt mir ja ganz schnell mal, aber wir haben ja etliche. Also auch Jabril Peppers ist ja so ein bisschen ein Zwischenspiel aus Strong Safety und Linebacker. Spielt eigentlich genau in dem Raum auch mit. Justin Carey ist so einer und Brian Body Calhoun am Ende auch. Wenn man eigentlich drei so Typen, die du gar nicht richtig einordnen kannst, das mal so als Anfang. Und dann, ich meine, über die drei Starter, da brauchen wir nur deswegen reden, glaube ich, weil es interessant ist. Wir haben das erste Mal jetzt eine Tiefe erreicht in unserem Linebacking-Core, dass man sich auch fragt, bleibt ein Jamie Collins oder macht er sich diese Offseason schon oder nächste sogar obsolet? Denn das weiß man ja auch, er war so ein bisschen der Königstrade von Sashi Brown. Das halte ich auch noch nicht für ausgeschlossen, hatten wir letzte Woche schon mal kurz thematisiert. Also vielleicht, um das nochmal ganz kurz rund zu machen, ich glaube, der Linebacker-Core ist tiefer geworden. Das ist ganz wichtig. Die große Frage, um zu sagen, ist es auch so ein Top-10-Linebacking-Core, ist, können die Jungs endlich anfangen, die Tight Ends zu covern? Das war letzte Saison grauenhaft und ich weiß noch nicht, ob sich das tatsächlich verbessert hat, weil auch Avery jetzt nicht der Typ ist, der dafür bekannt ist, gut zu covern.
Ja, Stefan, möchtest du dazu noch was sagen oder sollen wir vorangehen?
Die Tiefe im Linebacker-Core, da bin ich ganz bei Mike, ist ja, wird einen wirklich ein bisschen beruhigt, weil du eben auch nicht, das gilt ja auch für andere Positionen, darauf angewiesen bist, dass die Rookies direkt mega performen müssen, damit nicht alles zusammenbricht. Avery bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ob Avery und Kendricks nochmal eine körperliche andere Präsenz gegenüber Schobert. Schobert wirkt ja manchmal doch ein bisschen arg, ja, schmächtig, möchte man fast sagen. Das, glaube ich, bringt auch nochmal eine andere Aggressivität und Dominanz ins Spiel. Wenn Mike angesprochen hat mit dem Covern von den Tight Ends, Kendricks und Avery sind ja jetzt auch, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe, jetzt keine Riesen irgendwie. Also ich habe die Körpergröße nicht parat, aber jetzt auch keine Riesen da. Insofern bleibt das wirklich auch auf Sicht spannend, denke ich auch.
Ja, also was ich ganz, ganz wichtig finde, ist eigentlich, dass niemand mehr geht. Also weil ich finde gerade diese Tiefe jetzt eigentlich mal wirklich sehr, sehr positiv auf der Position und auch schon etwas beruhigend, weil ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass alle gesund bleiben, und das ist ja leider auch immer so eine Frage, die im Laufe der Saison meistens eher negativ beantwortet wird vom Schicksal, dass man vielleicht auch einfach dadurch Spiele gewinnen kann, dass du Möglichkeiten hast, während des Spiels einfach mal durchzuwechseln, ohne dass du halt, wie wir in der letzten Woche schon gesagt haben, diesen Leistungsabfall hast. Und deswegen würde ich es sehr gut finden, wenn auch Jamie Collins noch mindestens in dieser Saison bleibt und sich jetzt vielleicht nicht gleich vom Acker macht, weil die Konkurrenz einfach mal ein bisschen größer ist.
Ich glaube, ist gar nicht, ob er sich vom Acker machen will. Der hat einen relativ teuren Vertrag und ist vielleicht, weil er einen halbwegs Namen hat, einer, für den man noch irgendwie irgendwo was rausschlagen könnte. Und ja, eben so einer wie Curry oder so, die hätte man immer noch für die Tiefe, die sonst vielleicht gar nicht aufs Roster schaffen. Weil ich meine, wenn man jetzt einen Jamie Collins, den man letztes Jahr auch nicht hatte, weil er die ganze Zeit verletzt war, eintauscht gegen Kendricks und Avery, hat man immer noch ordentlich dazu gewonnen. Also ich kann mir schon vorstellen, weil er hat bisher noch nicht viel Gutes gezeigt, seit er wieder da ist. Ne? Also die anderen waren schon stärker. Und wenn er jetzt nur noch von seinem Namen lebt, dann kann man ihn auch noch versuchen, zu irgendwas zu machen. Wenn er noch irgendein Trade-Value hat, kann man da ruhig ihn abgeben und hat immer noch ein tiefes Score.
Tja, da scheint niemand mehr was hinzuzufügen zu wollen. Dann können wir vielleicht auf eine nächste Frage noch eingehen, die ein bisschen, oder das war eigentlich keine Frage, sondern eher eine Bemerkung zu der Frage von Basti. Nämlich Michael schrieb noch, die Hierarchie in der Secondary finde ich auch ganz spannend. Es sprengt, glaube ich, ein bisschen die Zeit, wenn wir jetzt heute alle Positionen durchgehen. Da können wir ja sonst nächste Woche mit weitermachen. Aber die Secondary können wir, glaube ich, durchaus noch ansprechen. Denn da haben wir im Grunde ja auch schon beim Preseason-Spiel und auch gerade eben vor ein paar Minuten mit angefangen, dass wir eigentlich auch dort sehr interessant besetzt sind. Mike, jetzt vielleicht mal zu beginnen. Wie ist da deine Voraussicht auf die Zusammenstellung der Secondary?
Ganz interessantes Thema, weil man es auch nicht mit der Tiefe und der Qualität der Linebacker vergleichen kann. Hier haben wir ja im Prinzip ist er da bis auf Bordy Calhoun und Peppers und noch Kindred keiner mehr in dieser Secondary, der irgendeine Rolle spielen wird. Da hat man unglaublich viel getan. Was, glaube ich, klar ist, ist, dass natürlich der Nummer 4-Pick Denzel Ward gesetzt ist. Auch völlig zu Recht. Der spielt, als ob er schon gefühlt 2 Jahre in der NFL ist. Also das, was man von ihm sieht, ist bisher super, super schnell, klasse in Press Coverage. Genau das, was wir brauchen in diesem aggressiven System von Greg Williams. Auf der Gegenseite bin ich ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob wir da schon das gefunden haben, was wir brauchen. Da ist er aktuell Terrence Mitchell, den man von den Kansas City Chiefs geholt hat, vorn. Wobei man auch sagen muss, er ist halt vorn, auch weil die anderen ihn nicht komplett ausstechen. Also mein Eindruck ist, dass Mitchell zwar gut spielt, aber jetzt auch nicht so, dass man Lobeshymnen über ihn hört. Und ich glaube, das Thema wird uns auch noch begleiten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier nochmal aktiv werden tatsächlich. Also die Cuts von den anderen Teams kommen ja auch noch. Ein, zwei Spieler auf dem Trade-Block, die sich sicherlich interessant anhören werden. Jetzt hat sich dazu noch EJ Gaines verletzt, der zumindest mal die restliche Preseason ausfällt. Und dann sind wir schon zumindest auf Cornerback ein bisschen dünn besetzt. Also da kommt Denzel Ward auf der Clan 1, dann aktuell Terrence Mitchell und danach ein Travis Carey, den ich eigentlich als rein Nickelback sehe. Der hat für mich auf Außen nichts zu suchen. Und dort haben wir allerdings aus meiner Sicht schon mit Brian Bordy Calhoun einen klasse Mann, der das super spielen kann. Aber so den zweiten Mann auf den Außen, den habe ich noch nicht für mich identifiziert, der zumindest eine langfristige Lösung sein wird.
Ja, sehe ich genauso. Also ja, oder man versucht eben Bordy Calhoun auch tatsächlich, was du eingangs gesagt hattest, auch nochmal irgendwie auf Außen. Aber dann ist er da auch eher so, dass er das einfach mal ein paar Spiele irgendwie machen kann. Bei dem hatte ich es zum Beispiel in der Secondary, als ich es mir mal aufgeschrieben habe, da wusste ich auch gar nicht so genau, wo ich ihn hinschreiben sollte, den Bordy Calhoun. Schreibe ich den jetzt so als Nickel-Cornerback hin zu den Cornerbacks oder als Ersatz-Safety? Und wenn ich ihn aber als Ersatz-Safety aufschreibe, ist er dann jetzt wahrscheinlich eher der Free-Safety-Ersatz, aber dem würde ich sogar auch irgendwie, obwohl er jetzt nicht so groß und stabil ist, fast auch den Strong-Safety noch zutrauen irgendwie. Also ja, der ist halt alleine deswegen natürlich gesetzt. Ward sehe ich auch so. Und ja, aber die klare Nummer 2 gebe ich dir vollkommen recht. Weiß ich auch nicht. Also ich hätte es dem Gaines eigentlich zugetraut, weil er so gesehen am stärksten war in der Vergangenheit. Aber immer nur dann, wenn er gerade mal fit war. Und das war nicht so oft der Fall. Und zack, genau das zieht sich leider auch bei uns wieder durch, das Thema mit ihm. Ne? Ganz schnell verletzt.
Ja, und dann bist du dann von der Tiefe her dann auch relativ schnell schon bei Rookies. Einen haben sie ja in der 6. Runde noch gedraftet mit Simeon Thomas, wo der Eindruck, den man da gewinnt oder was man so liest, ja immer der ist, also er macht durchaus auf sich aufmerksam, ist groß, hat lange Arme, große Hände, aber natürlich noch Anpassungsprobleme, wo du jetzt auch nicht sagen kannst, der garantiert dir vom Start weg eine qualitative, ausreichende Tiefe. Und ich habe heute das Spaß machen bei Dog Pound Daily, deren 53er Roster mir angeguckt nach der Hälfte der Preseason. Die hatten Jeremiah McKinnon noch reingepackt als Cornerback, den sie mit reinnehmen würden in die 53. Und den habe ich zumindest nicht so schlechte Erinnerungen, was zumindest Aktionen in den ersten beiden Preseason-Spielen angeht. Weiß nicht, Michael, hast du da noch mehr auf ihn auch mitgeachtet beim Blick auf die Defense insgesamt?
Ja, der war ordentlich, aber da muss man halt auch immer sagen, das ist dann so zweite, dritte Defense-Reihe. Da gebe ich in der Preseason nicht ganz so viel drauf. Deswegen wäre ich auch nochmal von den Bills. Da war Terrence Mitchell auf der zweiten total in Ordnung. Das war okay, wenn er die Leistung so bringt, dann will ich da auch gar nicht meckern. Ich bin nur insgesamt der Meinung, dass wir hier noch nicht in dem Zustand sind, den wir brauchen über eine gesamte Saison. Und dass Dorsey sich hier nochmal aktiv umhören wird. Was mir zum Beispiel gefällt dagegen, da weiß ich nicht, wie ihr das seht, ist so die Formierung, die sich auf der Safety-Position gestaltet hat. Das war ja letzte Saison auch grauenhaft mit anzusehen mit Jabril Peppers. Er ist Free Safety, der da völlig verloren war. Aber der ist jetzt, seitdem er näher an der Line of Scrimmage ist, sieht der super aus. Da ist er der Playmaker, auf den ich gehofft habe, ehrlich gesagt. Als wir ihn damals gedraftet haben, ja auch relativ hoch. Also das ist eine super Entwicklung. Und Randall ist eben dieser natürliche Free Safety, der eine super Vision hat und damit einfach das gesamte Feld überblickt. Das ist ein grandioses Update. Also auf Safety haben wir uns massiv verbessert. Und auch in der Tiefe, also da sind wir mit Kindred dahinter, der ganz viel spielen wird. Ich glaube, den unterschätzen viele Leute. Der wird wahrscheinlich fast 50-50 sich die Snaps mit Peppers teilen, wenn es so weitergeht, wenn er weiter so konstant spielt. Also Fazit vielleicht aus meiner Sicht ein bisschen Cornerback. Da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Sendungen noch drüber reden, wenn wir neue Leute holen. Auf Safety dagegen sind wir ganz gut aufgestellt und glaube ich auch fix.
Ja, und ich glaube, der Simeon Thomas, den haben sie jetzt auch auf Safety zum Beispiel auch mittlerweile mitgelistet, gar nicht mehr auf Cornerback. Ne? Also der kommt auch noch dazu und da waren ja auch noch auch so ein bisschen unterm Radar, sag ich mal so, die Stars des Talks war der Darren Smith, der auch Safety ist. Und aber auch der Denzel Rice auf Cornerback. Also die, ne, da hat ja irgendwer gesagt, ach, wir haben jetzt zwei gute Denzels oder so. Also ja, muss man gucken. Spannend, aber also auch jetzt schon viel beruhigender als alles, was wir in der letzten Saison hatten. Gut, das war jetzt nicht schwer zu unterbieten, aber ich denke, da kommen wir klar. Und dann ist ja auch immer noch da, ich weiß nicht, wenn man die Frage hatte, da noch irgendjemand gestellt, was wird jetzt aus jemandem wie Hankins? Ist jetzt ganz andere Position, aber da war ja auch der Beshawn Breeland immer noch im Gespräch. Das waren jetzt zwei, die sich ganz speziell nochmal der Lane Atkins auf Twitter zu geäußert hatte, der einfach zu beiden, als er danach gefragt wurde, wie wahrscheinlich hält das, dass von denen noch einer kommt oder was ist da der aktuelle Stand, hat er zweimal ein und dasselbe geschrieben, show me the money. Also und hat dann auch gesagt, da müssten sie schon verzweifelter sein, um da noch jemanden zu holen. Also ich denke, wenn jetzt jemand wie der Gaines wirklich ja, für den Rest des Jahres erledigt gewesen wäre. Vielleicht wäre dann so ein Breeland, noch ist er eben auf dem Markt. Also da gibt es ja noch was. Und der Safety-Markt, der sowieso, also da stehen wir gut da. Und wenn wir da einen Ausfall hätten, was es noch für Safeties gibt, ne? Also ist der Wahnsinn.
Ja, die Frage zu Hankins kam übrigens auch von Michael, um das nochmal erwähnt zu haben. Also ich finde, in dieser ganzen Zusammensetzung muss ich sagen, gerade die Personalie Body Calhoun spannender, wenn man sich das so anhört, als je zuvor, weil ich glaube, der kann wirklich so eine Art Geheimwaffe werden. Also gerade wenn man vielleicht davon ausgeht, dass das Cornerback auf der Position ein bisschen dünn wird, glaube ich, das sagte Stefan ja eben auch schon, das ist halt wirklich jemand, den man da, glaube ich, immer reinwerfen kann, der die Position übernehmen kann, der aber zum Beispiel auch in gewissen Play-Situationen mit aufs Feld kann, um nochmal die Safety-Position zu verstärken oder so. Also in dem sehe ich unheimlich großes Potenzial, muss ich sagen. Der kann, ich will jetzt nicht gleich vom Schlüsselspieler reden, aber der kann, glaube ich, eine ganz gehörige Rolle übernehmen, um den Gegner zur Verzweiflung zu treiben. Und einige Quarterbacks vielleicht auch dazu zu bringen, dass sie nicht mehr so gerne gegen die Browns spielen. Da höre ich
absolut. Ich glaube, das ist ja auch so das Thema, was ich bei Greg Williams immer kritisiert hatte. Wir sind relativ ausrechenbar. Also gefühlt im dritten Down blitzen wir eh immer. Da kann sich jeder Quarterback schon drauf einstellen. Mich würd's halt sehr freuen, wenn wir gerade auch aus der Secondary heraus immer mal wieder auch Aufstellungen zeigen, wo der gegnerische Offensive Coordinator, wo dem die Schweißtränen einfach schon kommen. Ganz einfach, weil er nicht weiß, macht der Body Calhoun jetzt hier einen auf Safety, ist ja Nickelback, wird der blitzen. Diese flexiblen Rollen sind, glaube ich, in der heutigen NFL und in diesem modernen System total wichtig, um eben unausrechenbar zu bleiben. Und da sind wir gut aufgestellt. Also da haben wir, wie gesagt, drei, die für mich da super reinpassen. Nur müssen wir halt die Grundposition auch gut besetzen. Und das wird auch noch spannend zu beobachten sein. Ihr habt schon gesagt, der Free Agent Markt ist noch reichlich gefüllt. Und mal schauen, ob John Dorsey dann nochmal den Hörer nimmt, um ein paar Leute anzurufen.
Das werden wir sehen, die nächsten Wochen, ja, auf jeden Fall. Wenn es dazu nichts mehr gibt, würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht die restlichen Fragen der Hörerinnen und Hörer einfach mal abarbeiten. Da gab es nämlich auch eine Frage von André Kahle. Er schreibt, habe Njoku im Fantasy-Team, hätte ihn schon letztes Jahr als Backup und diesmal als Starter. Alle sehen den aber als Wurst an, also dass sie ihn nicht so positiv sehen und er nichts bringen wird. Mal ehrlich, bekommt er Pässe und Red Zone Plays? Wie seht ihr das?
Also ich bin ja kein Vegetarier, ne? Ich mag Wurst gerne.
Ja, und ich halte gleichzeitig auch noch viel von ihm. Also ich sehe ihn gar nicht mal so unbedingt als Wurst.
Nein, also ich auch nicht. Das, ja, ob der jetzt unbedingt Tight End 1 ist, wenn das so sein einziger ist. Aber das kann man mal versuchen. Also jetzt vielleicht nicht in einer Achterliga, aber in einer größeren Liga. Wow, der hat letztes Spiel 2 Touchdowns gemacht. Ne? Also das ist, ich denke mal, da braucht er jetzt keine ganz schlaflosen Nächte hoffentlich zu haben, weil ich denke schon, dass der seine Targets kriegen wird, sonst hätte er nicht die Touchdowns gemacht, auch im Preseason Game 2 schon.
Ja, da sind die anderen beiden, glaube ich, auch dabei. Da müssen wir, glaube ich, keine Diskussion aufmachen.
Definitiv. Ich will den jetzt nicht zu sehr loben, weil ich ja noch im direkten Draft-Duell gegen Mike jetzt, ich glaube, Donnerstag stehe in einer Fantasy-Liga. Ne? Also eigentlich müsste ich jetzt sagen, nein, eigentlich kann der gar nichts und lieber die Finger davon lassen, um mir selber günstig schießen zu können. Nein, aber das ist, ja, den kann man machen.
Absolut. Ich glaube auch übrigens nochmal kurz auf die Browns, also neben Fantasy Football. Ich glaube, er wird tatsächlich in der Red Zone wichtiger als so auf dem normalen Feld. Rein, wenn ich mir Todd Haley so bei den Steelers immer angeschaut hatte, da war ja jetzt kein Tight End dabei, der 1000 Yards bekommen hat. Wenn man so im Vergleich zu Gronkowski oder einem Travis Kelce bei den Chiefs schaut. Aber wenn es dann so in die Red Zone geht, dann hatten die Browns halt an großen Leuten so Targets. Da haben sie den Josh Gordon und danach wird es schon relativ klein. Und dann ist es eben nur Njoku, der definitiv ein Ziel für Taylor oder Mayfield, wer da hier auch immer spielt, sein wird. Insofern, das wird sich in der Fantasy League sicherlich auszahlen.
Ja, zumal bei Fantasy ja oft, also klar, wenn du jetzt Gronkowski hast oder Travis Kelce, dann spielen die eh immer. Aber ganz viele sind ja auch schon dazu übergegangen, einfach Tight Ends zu streamen. Das heißt, immer wieder neue zu holen, die ständig durchzuwechseln, weil was erwartest du von einem Tight End? Nicht, dass er irgendwie 120 Yards fängt oder noch viel mehr am besten, sondern der muss irgendwie einen Touchdown machen am besten. Ne? Dann hat er so und so viele Grundpunkte sicher und deswegen, das wird er bestimmt machen.
Ein Fantasy-Tipp kann man da vielleicht noch loswerden, auch wenn er nicht direkt auf den Joko bezieht. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel immer die Tight Ends aufgestellt, die gegen die Browns gespielt haben, weil die immer unfassbar gut gepunktet haben. Ich hoffe, das ändert sich, aber aktuell ist das, glaube ich, immer noch ein guter Tipp.
Leider ja.
Damit haben wir bewiesen, dass uns niemand nachsagen kann, wir würden immer nur mit der Browns-Brille alles betrachten, sondern auch durchaus mit der realistischen Anti-Browns-Brille, die ja oft den einfacheren Blick auf Spiele ermöglicht, zumindest im letzten Jahr.
Das ist sowieso der Fall. Also so viel Realismus wie in diesem Podcast gibt es in keinem anderen. Da können wir uns, glaube ich, sicher sein. Und Luftschlösser oder sowas gibt es bei uns sowieso gar nicht.
Gut. Nee, naja, gar nicht kannst du nicht sagen. Halt immer nur montags.
Ne? Ja gut. Der Podcast erscheint ja dienstags, von daher wisst ihr heute ja nicht, was wir montags machen. Das ist ja okay. Ja, eine letzte Frage hatten wir noch. Die war auch von Michael. Michael kriegt heute, glaube ich, nach Body Calhoun die meisten Erwähnungen hier in diesem Podcast. Also Michael, vielleicht schaffst du es ja auch noch ins Roster am Ende. Wir werden sehen. Er fragte nach einem allgemeinen Verletzungsupdate. Man kann, glaube ich, insgesamt sagen, dass die Browns da bisher gut durch die Preseason kommen. Es wurde gerade schon gesagt, EJ Gaines fällt jetzt wahrscheinlich noch so die nächsten 2 Wochen aus, wird aber wahrscheinlich zum Saisonstart dann wieder dabei sein. Wie sieht sonst aus? Ich muss sagen, ich bin da jetzt ex aequo nicht vorbereitet, dass ich euch eine Liste geben könnte, wer so alles gerade fehlt und wie so die Wehwehchen aussehen. Wer mag da vielleicht ein paar Sätze zu sagen?
Ja, da können wir direkt gegen unseren Headcoach nochmal schießen, was ja bei Teilen hier sehr beliebt ist. Der arme Antonio Callaway wurde ja jetzt kaputt bestraft quasi. Ne? Dadurch, dass er jetzt immer so fürchterlich viel spielen musste, ist der jetzt auf jeden Fall erstmal wieder verletzt. Seine First Team Reps kriegt jetzt tatsächlich derzeit deswegen der Damian Ratley. Ja, und ansonsten sind es, glaube ich, so die üblichen, der Kevin Seidler ist ja noch verletzt, aber da geht man ja davon aus, dass der zum ersten Spieltag kommt. Ich glaube, irgendeiner, ein Teamkamerad von ihm hat auch gesagt, der sieht da überhaupt gar kein Problem, das ist ein Veteran, der braucht kein Preseason-Spiel, der kann am ersten Spieltag kommt der rein und dann wird er das schon machen. Auf Defensive Tackle ist der Trevor Coley noch verletzt. Da ist es halt ein bisschen dünn, finde ich, dadurch, dass er raus ist. Und wer leider auch immer wieder verletzt ist, ist der Seth DeValve. Und da bin ich gespannt, ob sie das ewig so mitmachen. Also wenn er auch gerade mal fit ist, finde ich den super. Aber Verfügbarkeit ist nun mal leider auch wichtig. Ne? Und das wäre vielleicht auch noch so ein Kandidat, der, weil zu verletzungsanfällig, er vielleicht sogar dann doch ganz überraschend irgendwie, der auf einmal doch gar nicht dann auf dem Roster wäre. Ich weiß nämlich nicht, normal sagt man 3 Tight Ends auf jeden Fall, aber manche haben ja auch irgendwie gar keinen Fullback mehr dazu genommen. Der Danny Vitale könnte aber auch eine Chance haben. Dann wären Tight End Fullbacks doch 4, wobei der auch angeschlagen ist. Aber die großen Verletzungen, toi, 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 sind ja bisher ganz gut an uns vorbeigezogen.
Ja, also gerade.
Stefan, sonst du zuerst.
Ja, nee, ich wollte nur sagen, gerade wenn wir einordnen und vergleichen mal mit den üblichen Chargers-Horrormeldungen, die ja jedes Jahr irgendwie reinkommen, oder den Vikings, die in einem Spiel letztens 5 oder 6 irgendwie mal eben auf die Verletztenliste packen mussten. Da ist der morgendliche Blick in Twitter dann doch bei uns etwas beruhigter. Also Gott sei Dank, ja.
Ja, also zu die Valve, das war eine Personalie, die, wo ich beim Preseason-Game jetzt gegen die Bills dran denken musste. Denn was mir gegen Ende aufgefallen ist, dass Kajust, der ja, glaube ich, momentan so eigentlich Tight End Nummer 5 ist, auch hinter Julian Allen, der da, glaube ich, noch vor ist, unheimlich viele Snaps bekommen hat, wo ich schon so dachte, na, geht das vielleicht so in die Richtung, dass sie sich den jetzt mal mehr angucken, weil sie vielleicht überlegen, ob man ihn nicht als 3. oder 4. Tight End nachher mitnimmt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man auf jeden Fall überlegt, die Valve zu cutten, weil er ja wirklich sehr, sehr häufig gefehlt hat einfach in den letzten Monaten.
Ich habe ihn tatsächlich auch als Surprise-Cut-Kandidat. Ganz einfach, weil Njoku und Fels tatsächlich gesetzt sind. Und übrigens, Julian Allen ist gar nicht mehr im Kader, den hat man schon entfernt. Dafür ist jetzt Orson Charles von den Chiefs mittlerweile ehemals Chiefs dabei, der auch gleich einen ganz schrecklichen Einstand im Preseason-Spiel gegeben hat, aus meiner Sicht. Richtig, nee, der ist mir direkt negativ aufgefallen, weil er, glaube ich, einen ganz üblen Drop dabei hatte. Aber tatsächlich, Kajus könnte ihm Konkurrenz machen, weil das ein Typ ist, der relativ gut blockt. Man hat ja gesehen bei Hard Knocks, wie er sich trotz der wunden Schulter da durchgekämpft hat. Das macht auch auf Coaches Eindruck. Also er ist besser im Blocking als die Valve aus meiner Sicht und kann das Ding auch fangen. Also er ist auch eine Gefahr für ihn. Und er ist eben einer, der auch trotz Verletzungen, also ich weiß jetzt nicht, wie schlimm die Verletzung von die Valve ist, ehrlich gesagt. Aber es stimmt, er fehlt zu oft. Und er ist jetzt auch erst im zweiten Jahr. Im dritten Jahr ist er jetzt, aber das ist tatsächlich ein Kandidat, für den wird es ganz eng dieses Jahr. Also gerade jetzt, weil er das halbe Training Camp schon wieder fehlt. Viele Argumente für ihn gibt es jetzt nicht, außer eben sein Talent. Und da hat man schon jetzt bei Corey Coleman gesehen, das ist bei den Browns auch nur, wie hat Hugh Jackson gesagt, Potential gibt dir einfach nichts, wenn du es nicht aufs Feld bringst.
Ja. Und also wer jetzt noch ein ganz überraschender Cut-Kandidat für mich wäre, ist dann natürlich Borussia Dortmund im DFB-Pokal. Jetzt, wo Fürth gerade führt.
Das sehe ich tatsächlich auch gerade, ja.
Also von daher, um da mal einen kleinen Themensprung zu machen, kann uns ja unser Daniel danken, dass wir jetzt gerade aufnehmen und er sich das Elend zugunsten dieser Sendung nicht so richtig angucken muss.
Ne? Ja, und das Schöne ist, ich habe mich genau in dem Moment, nämlich kurz bevor du das sagtest, gerade umgedreht zum Fernseher, der läuft hier nämlich leise nebenbei und ich habe gerade einen Schreck bekommen, dass bei Fürth eine 1 steht, aber beim BVB eine 0. Aber gut, das interessiert die Leute hoffentlich nicht mehr und das werden sie wahrscheinlich auch alles vergessen haben, wenn sie das am Dienstag sich anhören.
Ja.
Wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, finde ich.
Ach so, oh ja, okay.
Deswegen, nee, ich finde, das muss man nicht erwähnen. BVB-Niederlagen sind immer nicht so erwähnenswert in meiner Welt, aber naja.
Ja.
Anderes Thema. Wunde.
Kommen wir ja, Hard Knocks hatten wir noch gar nicht heute irgendwie, obwohl das genau. Ja so ein Dauerthema ist, aber eigentlich hatten wir es ja doch, weil wir ja eine der absoluten Storylines jetzt gerade schon besprochen haben mit Kajust.
Das wäre jetzt nämlich mein Übergang gewesen. Also weil
Gegentor und dann habe ich dir das auch noch kaputt gemacht.
Oh, ja, es läuft gerade so überhaupt nicht bei mir.
Also man hat ja gesehen, was offensichtlich auch die Ausstrahlung von Hard Knocks, was für eine schnelle Signalwirkung das hatte, weil was für Stimmung aufkam, wenn er den Ball gekriegt hat, jetzt in dem Preseason-Spiel, ne? Innerhalb von wenigen Tagen Ausstrahlung der Folge und schon war er mehr oder weniger Publikumsliebling im Stadion. Also das hat mich schon beeindruckt und auch die Story an sich war natürlich, das war ja was fürs Herz. Also man wünscht es irgendwie, ja, solchen Leuten dann irgendwie hart arbeiten und dann noch ja, möchte man nicht sehen, dass der Vater es erleben kann, dass er bei einem richtigen NFL-Spiel auf dem Feld steht? Natürlich. Ja, also absolut. Und das ist offensichtlich auch da vor Ort ja so angekommen und transportiert worden, ne? Dass er laute Juice-Rufe dann auch für ihn da auf einmal überall ertönten. Das war für mich jetzt so die Storyline, die am prägnantesten hängen geblieben ist, eigentlich aus der letzten Hard Knocks-Folge.
Ich glaube, für die Leute ist es aber auch einfach ein großer Vorteil, also selbst wenn sie auf den ganz oberen Reihen sitzen und gar nicht mal so richtig erkennen, wer den Ball jetzt gerade gefangen hat, wenn sie Juice schreien, ist die Chance ja relativ groß, dass entweder Landry oder Kajus den gefangen hat und insofern sind sie damit auf der richtigen Seite.
Ich fand Kajus natürlich auch gut erkennbar ist
mit dem Pferdeschwanz.
Ne? Ja, ja, also das macht tatsächlich, finde ich, was aus. Ne? Die erkennst du dann doch noch schneller auch im Stadion. Ja, aber ne?
Ich fand Kajus natürlich die sympathischste Sequenz in Hard Knocks, aber irgendwie nicht die beeindruckendste. Die beeindruckendste fand ich wirklich die 3 Sekunden Gesichtsausdruck von Antonio Callaway bei dem Dreiergespräch mit Dorsey und Hugh Jackson, wo dem, also meiner Meinung nach, so wie ich geguckt habe, die blanke Angst im Gesicht stand, dass die ihm jetzt sagen, Dankeschön, das wart eine Mal zu viel, wir trauen dir nicht mehr. Und wirklich, also alle Gesichtsentgleisungen der Welt in einem Gesicht vereinigen konnte. Und das fand ich total beeindruckend. Und dann muss ja Daniel, und meine Aufgabe ist ja immer, Ju ein bisschen zu verteidigen. Also dann die Sache, okay, Ju dann sagt, wir haben ihn dadurch bestraft, dass er jeden Snap im ersten Spiel gegen die Giants spielen musste, ist ja natürlich einfach wieder unvorteilhaft von ihm formuliert, aber Ju ist halt auch so ein bisschen manchmal so wie Berti Vogts, der ja gesagt hat, wenn ich noch über Wasser laufen könnte, würden die Leute sagen, siehste, schwimmen kann er auch nicht. Insofern war das einfach total nachvollziehbar, fand ich, den einfach mal volle Elle spielen zu lassen. Der hat ja immerhin eine ganze Saison im College nicht gespielt. Das dann als die große Neuerfindung der Bestrafung teamintern zu verkünden, war natürlich wieder you at its best. Aber insgesamt fand ich diesen Story-Hergang vor allen Dingen vor dem Hintergrund, als wir alle dann die Nachrichten aufkommen sahen und sagen, ja, ist angehalten worden, hat Gras im Wagen und Waffenteile, wie auch immer, wo wir dann alle schon gesagt haben, alles klar, danke, das war toll und alle Skeptiker hatten wieder recht. Also das fand ich noch spannender. Kajus war sympathischer, aber Callaways Nummer fand ich irgendwie total spannend.
Absolut. Und ich fand es vor allem bemerkenswert, wie er da wirklich wie so ein Viertklässler mit seinem Rucksack vor den beiden Coaches, beziehungsweise dem GM und dem Coach saß und man sich so dachte, um Gottes Willen, hol den kleinen Jungen da bitte raus. Ja, aber das zeigt natürlich, dass Callaway auch wirklich in seiner Reife noch ganz, ganz früh ist. Er ist im Prinzip ja noch ein Teenager. Ich hatte ja damals gehofft, er hat, als wir gedraftet haben, mir gesagt, ich bin jetzt reifer geworden, dadurch, dass ich das erste Mal Vater geworden bin. Hat er jetzt ja eindrucksvoll bewiesen, dass das keinen Effekt hatte. Aber ja, diese 3 Sekunden Angst sind mir tatsächlich auch in Erinnerung geblieben. Der zweite Moment, der zweite Eindruck, den ich von der zweiten Folge hatte, war tatsächlich, dass diese Intensität zwischen gerade dem Defensive Coordinator und Offensive Coordinator, die sich da angeschrien haben auf dem Trainingsfeld, das zusammen mit dem allgemeinen Ausdruck von Ju, der gesagt hat, ihr trainiert mir nicht hart genug, wir sind zu soft. Das muss ich sagen, war allerdings wieder ein Zeichen für mich, dass die, also klar, das gehört auch zum Coaching, die sein Team zu pushen. Aber ich glaube, das hat Ju durchaus ernst gemeint. Also ich glaube tatsächlich, dass wir trotz der guten 2 Preseason-Spiele jetzt kein überragendes Camp haben, dass einzelne Positionen verbessert haben, aber dass sich in unserer Mentalität, und das ist jetzt auch nochmal deutlich geworden in der Folge, dass wir noch nicht das NFL-Team sind, wo wir eigentlich hin müssen. Und das wird noch spannend zu beobachten sein, wie sich das entwickelt, glaube ich.
Ja, aber das war ja auch in dem Zusammenhang dann nur, und da kann man natürlich sagen, okay, der Hard Knocks Producer ist jetzt kein Football Coach und kein Detailexperte, aber der dann in einem Podcast mit Segura dann irgendwie sagte, also er hätte jetzt auch schon so, nicht seit gestern würde er Hard Knocks folgen und Trainingscamps begleiten. Und es sei für ihn mit Abstand das intensivste, ich weiß nicht, Adjektiv jetzt nicht mehr genauso, aber intensiv aus der Kategorie Training Camp, was er über die Jahre erlebt hätte. Und gut, man könnte ich sagen, sagt er jetzt damit noch ein paar mehr einschauen bei Folge 3, aber das hat mir schon auch irgendwie, das fand ich ein sehr interessantes Interview mit ihm, was er so über die Produktionsweise und über die Erfahrung und über die Entwicklung von Hard Knocks im Laufe der Jahre erzählt hat, der sagt, also das ist für mich nochmal, sticht für mich irgendwie raus im Vergleich zu den ganzen anderen Camps. Kann man ja einfach mal so stehen lassen.
Ja, also für mich ist, ja, auch wenn man sagt, ne, Vorurteile gegen ihn, er kann nichts gut machen, auch Hugh Jackson an den entscheidenden Punkten wieder nicht gut weggekommen. Also die Sequenz mit Tyrod Taylor fand ich schon wieder völlig zum Kopfschütteln. Ne? Also Hugh ist sonst ja nach jedem Spiel immer seinen Lieblingsausflug zuvor. Daher muss er alles erst auf Tape sehen. Hier Tape, da Tape. Na, jetzt hat ihm ja Tyrod den total innovativen Tipp gegeben, wenn er mit irgendwas nicht zufrieden ist im Training, ja, kann er ja einfach mal filmen und danach sich das angucken auf Tape und vor allem den Leuten dann auch mal zeigen. Ne? Wahnsinn hat Hugh dann ja auch gemacht, wie gezeigt wurde. Also Respekt. Ja, dass er mit Hilfe seines Quarterbacks auf die Nummer gekommen ist. Und ich fand es aber auch inhaltlich, dass er sagt, wir haben Bad Habits. Also wer ist denn gerade auch für sowas der Hauptverantwortliche in so einem Team? Das ist der Head Coach. Der gibt doch da ganz klar die Linie vor, wie so ein Team insgesamt drauf zu sein hat. Und also Bad Habits zu monieren, wenn ich 2 Jahre lang schon der Head Coach bin, dann hat er sich ja eigentlich selbst angezählt. Das ist meine Meinung dazu. Denn das ist sein ordinärer Aufgabenbereich.
Er ist halt ein sehr selbstkritischer Mensch. Dafür lieben wir ihn doch alle.
Ja.
Ein bisschen zynisch in den Raum zu werfen.
Ja, aber man merkt halt bei den Browns, dass es schon knistert, ne? Das finde ich gut. Also Reibung ist ja absolut notwendig, um besser zu werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Frage ist halt, wo stehen wir aktuell? Das finde ich, also das mit dem, diese Training Camp Aussage vom Producer habe ich auch gehört, dass er sehr intensives Camp bezeichnet, wobei intensiv ja gut und schlecht sein kann, muss man auch sagen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Also ich glaube, die Browns sind immer noch in einer unglaublichen Findungsphase, was ihr gesamtes Coaching-Staff angeht, was ihren gesamten Ablauf und was so gewisse Riten angeht. Da sind wir im Vergleich natürlich zu den etablierten Teams noch wirklich ganz weit weg. Das sagt ja auch jeder Spieler, der mal bei den Browns war, sagt danach, hier wird eine Winning-Mentality gelebt. Das scheinen wir ja dann nicht zu haben, ne? Also das sind so Themen, die finde ich immer mal als Randnotiz interessant. Und da bin ich mir wirklich noch sehr unsicher, ob das ohne einen Headcoach-Wechsel tatsächlich vonstatten gehen kann.
Das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Saison erfahren, wie das weitergeht. Und auch wie es im Trainingscamp weitergeht. Denn da stehen ja noch, ich glaube, 2 Folgen aus, soweit ich weiß. Ich glaube, 4 gibt es insgesamt.
5.
Werden wir da ja 5. Gut, dann sind es nur 3. Dann werden wir da ja auch noch ordentliche Einblicke bekommen. Wir haben alle Fragen durch. Wir haben Hard Knocks durch. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was wir ansprechen, besprechen müssten in dieser Woche? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann, was bleibt am Ende noch zu sagen? Die Browns werden ihr 3. Preseason-Spiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben gegen die Philadelphia Eagles, die ja auch nicht so ganz schlecht waren in den letzten Monaten, um es mal so zu sagen. Kickoff ist um 2 Uhr, also in dem Sinne kann man sagen Freitagmorgen um 2 Uhr. Zu sehen ist das Spiel diesmal nicht nur im Game Pass, sondern auch wieder bei The Zone, wo ja auch das 2. Spiel sogar zu sehen war. Das haben wir letzte Woche leider falsch erzählt, denn auch über The Zone ist ja NFL Network zu bekommen. Was bleibt am Ende noch zu sagen? Hugh Jackson kann nicht über Wasser gehen. Der BVB geht mit unter, mit ihm zusammen. Sonst kann ich euch nur danken fürs Zuhören und dass ihr die vergangene Stunde wieder mit uns verbracht habt. Wir hören uns nächste Woche wieder und ja, ihr wisst, wie es vorangehen soll. Go Browns! Bis dann und tschüss!